Deutschlandradio Kultur. New Work. Wie wir in Zukunft arbeiten werden.
Herzlich willkommen zum Podcast von Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Inga Höldmann. Unsere Arbeitswelt ist im Wandel, angetrieben durch die Digitalisierung. Diese Veränderungen sind umfassend und sie betreffen Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen. Doch nicht nur unsere Arbeit wandelt sich, auch die Orte, an denen wir arbeiten, verändern sich, allen voran das Büro. Wo es früher Einzelbüros gab, vor denen eine Vorzimmerdame wachte, geht der Trend momentan eher zu großen offenen Räumen, in denen wir allein oder in Gruppen arbeiten, in denen wir Meetings abhalten oder auch Ecken zum Entspannen finden können. Diese Entwicklung ist nicht nur rosarot und mit solchen Workspaces, wie man sie nennen kann, gehen auch Probleme einher. Nicht jeder findet es toll, wenn er sich nicht in einem eigenen Büro verkriechen kann. Manche finden keine Konzentration, wenn um sie herum das Leben tobt. Und manchmal stehen da auch einfach gesetzliche Regelungen dagegen. Wie das Büro der Zukunft aussehen kann und wie es aussehen sollte, darüber möchte ich heute sprechen. Mit mir im Studio sind jetzt zwei Personen. Die eine ist Vanja Misic von Steelcase. Schön, dass du da bist, Vanja.
Hallo Inga, ich freue mich auch hier zu sein.
Etwas profan könnte man Steelcase als Büromöbelhersteller bezeichnen. Und das ist Steelcase auch, aber es ist gleichzeitig viel mehr. Hier beschäftigt man sich zunehmend mit der Zukunft der Arbeit. Und das tut auch Vanja dort. Sie ist im Bereich Workspace Future tätig, einem Innovationsbereich bei Steelcase. Außerdem ist Katharina Oerder hier vom MIT-Institut, einem Institut, das im Bereich Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechte forscht und mit Gewerkschaften, Parteien, Ministerien, Stiftungen und Universitäten kooperiert. Schön, dass du hier bist, Katharina.
Vielen Dank, Inga. Ich freue mich, da zu sein.
Vanja, früher dachte man, dass das Büro überflüssig wird, dass wir dann alle irgendwann nur noch remote oder mobil arbeiten. Das ändert sich ja gerade. Woher kommt denn diese Renaissance des Büros?
Ja, das liegt zum einen daran, dass man festgestellt hat, dass die Leute doch den Kontakt zu Mitarbeitern, zu Kollegen benötigen. Es geht vielmehr um diesen Ort der Sinnesarbeit, sprich, was man versucht ist, dass man halt eben zusammenkommt und an Projekten gemeinsam arbeitet. Auch wenn Homeoffice ein sehr attraktiver Aspekt ist, kommt es oftmals dazu, dass die Leute sich dann schon oftmals zu sehr abgeschirmt fühlen und sagen, ja, ich muss jetzt aber nochmal zurück, ich möchte gerne meine Kollegen treffen, ich möchte gerne mit denen zusammenarbeiten. Und die Arbeit an sich hat sich auch verändert. Es geht nicht mehr darum, dass man bestimmte Abfolgen von Arbeiten macht, sondern es geht auch darum, dass man sich austauscht und neue Projekte und neue Ideen zusammenarbeitet. Und dahingehend ist es so, dass viele Unternehmen festgestellt haben, wir brauchen eigentlich auch Räumlichkeiten, wo es nicht nur um Tisch und Stuhl geht, sondern halt eben auch um Teamspaces, wo man gemeinsam etwas erarbeiten kann, was teilweise auf physischer Natur basiert, sprich Whiteboards sind ein sehr ansprechbarer Partner, wo man halt eben gemeinsam als Team zusammenarbeiten kann.
Also kann man sagen, dass unsere Arbeit in Zukunft immer komplexer wird und damit auch immer mehr Kreativität erfordert und auch Freiräume?
Ja, also es ist auf jeden Fall stark zu sehen, dass die Kreativität Einzug erhalten hat in verschiedene Arbeitsbereiche, wo es früher so war, dass man gesagt hat, ja, der Kreative, der Designer, der Gestalter, der ist kreativ und alles andere ist nicht kreativ, das kann man so nicht mehr sagen. Kreativität findet in verschiedenen Bereichen statt. Also das kann sein, dass man einen neuen Prozess entwickelt, dass man aber auch vielleicht andere Wege erarbeitet, nicht nur durch Brainstorming, sondern halt eben durch verschiedene Problemlösungsansätze, etwas Neues zu gestalten. Und dementsprechend ist der kreative Aspekt ein sehr wichtiger, um halt eben auch das Unternehmen an sich voranzubringen. Das haben viele Unternehmen schon festgestellt und dementsprechend modellieren sie letztendlich ihre Arbeitsräume so um, dass halt eben auch die Möglichkeit geschaffen wird, dass man zusammenarbeiten kann.
Ihr beschäftigt euch auch genau damit, wie das Büro in Zukunft dann aussehen wird. Wie sieht denn das ideale oder das perfekte Büro der Zukunft aus? Kannst du das benennen oder an ein paar Eckpunkten festmachen?
Also ideal ist immer so eine Sache. Gerade Steelcase hat sich an die Fahne geschrieben, Human-Centered Design Aspekte einzuinvolvieren. Das bedeutet, dass der Nutzer im Zentrum der Interaktion steht. Dazu kommen, dass halt eben Prozesse, Kultur, Tools und Space, diese verschiedenen vier Teilbereiche miteinander spielen müssen und zusammenspielen müssen vor allen Dingen. Und Space ist ein wichtiger Aspekt, den wir halt eben als Steelcase versuchen mit einzubringen. Aber die DNA des Unternehmens ist anders. Was das bedeutet, ist, dass man nicht einfach nach einer Schablone Lösungen schaffen kann und Spaces schaffen kann, sondern es geht einfach darum, dass man die Kultur versteht. Und dahingehend ist es halt eben auch bei Steelcase ganz stark so, dass man oftmals ein Engagement von fast bis zu 2 Jahren hat, bis man überhaupt irgendwie zu einem finalen Endlösung kommt. Und mitunter, je nachdem auch, wie beispielsweise das Management oder die Leute, die halt eben diese neuen Räume schaffen wollen im Unternehmen, auch Veränderungen haben wollen, ist das auch eine Art Change-Management-Prozess. Das muss man langsam anfangen. Das ist nicht so etwas, was von vornherein besteht. Vor allen Dingen, weil wenn je alt das Unternehmen ist, sind da halt teilweise Mitarbeiter dabei, die langjährig dabei sind. Und Veränderung ist nicht immer unbedingt jedermanns Sache.
Katharina, welche Rolle kommt denn den Betriebsräten und Gewerkschaften in diesem Prozess zu? Also wir sehen ja hier auf der einen Seite eine sehr visionäre Herangehensweise, aber es klang ja eben auch schon an, dass es eben unterschiedliche Bedürfnisse auch bei den Mitarbeitern gibt. Was ist eure Aufgabe in dem Bereich?
Ja, Betriebsräte sind eben eine ganz wichtige Gestaltungs-, aber eben auch Schutzmacht für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und in diesem Rahmen kommt ihnen nicht nur in der Bürogestaltung, aber gerade auch in der Bürogestaltung eine ganz wichtige Rolle zu, weil es dabei um Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz geht. Diese Punkte liegen für Betriebsräte natürlich ganz hoch auf der Agenda und sie müssen sich da bemühen um ganz verschiedene Aspekte. Da geht es beispielsweise um Lärmbelästigung, die berücksichtigt werden muss. In großen Büros kann selbst ein Gespräch zwischen Kollegen schon zu Konzentrationsschwierigkeiten führen. Es geht aber auch um Ergonomie, also die Tische und Stühle müssen auf die Bedürfnisse von den Beschäftigten eingestellt sein, aber auch Beleuchtung, Raumklima und natürlich Sicherheits- und Verkehrswege spielen dabei eine wichtige Rolle, die Betriebsräte sich anschauen, kontrollieren und im Sinne der Beschäftigten versuchen, für diese zu lösen.
Vanja, wenn ihr mit den Firmen zusammenarbeitet, wie gestaltet sich denn dann die konkrete Zusammenarbeit mit Betriebsräten zum Beispiel? Also klappt es gut oder ist es eher so, dass da sehr unterschiedliche Bedürfnisse von beiden Seiten zutage treten? Dass ihr sagt, wir bauen das super Workspace hier und dann kommt der Betriebsrat und sagt, ja, Großraumbüro, schwierig. Mhm.
Ja, also wir können es fast schon an unserem eigenen Beispiel nennen oder beschreiben. Wir sind jetzt vor kurzem aus Rosenheim nach München gezogen und da war natürlich auch der Betriebsrat mit involviert. Es ist ganz wichtig, dass gerade solche Bereiche wie der Betriebsrat mit dabei sind und mit engagiert sind. Denn auch ein wichtiger Aspekt, den wir halt eben hier ganz stark sehen, ist, dass man das Zusammenarbeiten, also das Co-Creation von solchen Räumlichkeiten gemeinsam gestaltet. Sobald man sieht, dass da ein anderes Mindset ist, ein anderer Gedanke, muss man halt eben der Sache irgendwo mit zusammen abstimmen und verschiedene Lösungsansätze parat haben. Und jeder Betriebsrat ist anders. Und da muss man teilweise halt eben auch die Leute mit auf eine Reise nehmen. Erstmal anzuzeigen, was für Möglichkeiten es gibt. Vielleicht halt eben auch mit in diesen Parametern, die man zur Verfügung hat, spielen und dann halt eben gemeinsam diesen Weg gehen. Denn das ist die einzige Zielgerade, die man gehen kann letztendlich, um halt eben Dinge zu implementieren, die dann wirklich auch funktionstüchtig sind, aber auch ganz stark neben dem Betriebsrat, dass eigentlich derjenige, der dann wirklich diesen Arbeitsplatz besetzen wird, mit dabei ist. Also wenn der sagt, nee, dann kann der Betriebsrat noch so schön sagen, ja, wollen wir hier und dort, weil das die rechtlichen Regelungen sind. Aber wenn sich selbst der Nutzer, der Bewohner dieses Arbeitsraumes nicht wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, dass er auch Bestimmungsrecht gehabt hat, ist das oftmals ja ein Fehlschlagen des Konzeptes, das, was man dann eventuell anbietet.
Ich finde es interessant, dass wir bei diesem Themengebiet Neues Arbeiten kommen wir immer wieder an den Punkt, dass man halt sieht, okay, es geht um Partizipation, um Mitbestimmung, um Transparenz, darum eben alle verschiedenen Hierarchieebenen und Gruppen und Gruppierungen im Unternehmen mitzunehmen. Katharina, wie kann das denn funktionieren? Also kannst du vielleicht mal aus deiner Praxis erzählen, wie nimmt man die Menschen tatsächlich auch in dem Bereich, in diesem großen Wandel mit? Weil oft ist es ja so, dass die Menschen tatsächlich sich auch an ihrem angestammten Arbeitsplatz halt irgendwie einrichten und sich da wohlfühlen. Und ich stelle es mir extrem schwierig vor, wenn man dann halt ankommt und sagt, wir machen jetzt ein Großraumbüro und du kriegst da irgendwie eine Box, da ist deine Tastatur drin und da musst du dir jeden Tag halt irgendwie einen Arbeitsplatz suchen. Das ist ja eine Riesenveränderung. Wie kann das praktisch aussehen, die Menschen da mitzunehmen?
Ja, das ist eine sehr herausfordernde Herangehensweise. Das hat Vanja eben gerade auch schon beschrieben. Ich finde es ja erstmal schon mal schön, dass ihr einen Betriebsrat habt. Das heißt, die Komplexität des Einbeziehens von verschiedenen Interessen, Gruppierungen spielt bei euch bereits eine wichtige Rolle. Aber der Betriebsrat ist, wie ihr eben sagt, eben auch nur ein Aspekt oder nur ein Teil der kollektiven Interessensvertretung. Natürlich geht es auch darum, dass die Beschäftigten selbst eine Art Mitspracherecht haben. Und da sehen wir natürlich, dass wenn Innovationen angestoßen werden, diese besonders erfolgreich sind, wenn Beschäftigte möglichst frühzeitig eingebunden wurden, frühzeitig mitbestimmen konnten. Man erlebt vielleicht, dass es am Anfang ein wenig länger dauern kann. Trotzdem sieht man, dass schlussendlich es eigentlich schneller geht, Konzepte umzusetzen, wenn Beschäftigte mitbestimmen konnten und sich einbringen konnten. Und yes, das MIT-Institut, wir richten ja zum Beispiel auch den Deutschen Betriebsrätetag aus. Und dort stellen eben Betriebsräte aus ganz Deutschland vor einer Jury von verschiedenen DGB-Gewerkschaften dann ihre nominierten Projekte für den Deutschen Betriebsrätepreis vor. Und dort hat beispielsweise 2015 der Betriebsrat der Deutschen Bahn Projektbau eben einen Preis dafür gewonnen, wie sie sich bei der Gestaltung eines Großraumbüros einbezogen haben. Einer dieser treibenden Kräfte aus dem Betriebsrat selbst war eben Architekt und hätte sicherlich auch schon geholfen, ihn Vorfeld in der Planung bereits einzubeziehen. Aber so konnten sie sich immerhin einer Weiterentwicklung in den Prozess einbinden und dort das Beste für ihre Beschäftigten rausholen.
Spannend. Das heißt, da ging es dann ja auch so ein bisschen darum, quasi die Personen, die Mitarbeiter in ihrer Ganzheit erfahrbar zu machen sozusagen, weil diese Architektentätigkeit wird wahrscheinlich in seiner Betriebsratstätigkeit eigentlich nur am Rande eine Rolle gespielt haben.
In der Betriebsratstätigkeit sicherlich. Allerdings ist bei der DB Projektbau natürlich Architekten an allen möglichen Stellen beschäftigt. Ja. Und so konnte er aber seine Qualifikation als Mitarbeiter oder als Beschäftigter der DB irgendwie an dieser Stelle einbeziehen. Und da kann ich wirklich nur an Führungskräfte und Manager appellieren, auch ihren Interessensvertretungen, ihren Beschäftigten möglichst viel zuzutrauen und ihnen zuzutrauen, sie frühzeitig in diese Entwicklung einzubeziehen.
Ja, exakt das. Das ist auch eine Führungsfrage. Also wie können sich die Mitarbeiter dann halt entfalten? Was muss ich denn beachten, wenn ich mein Büro neu gestalte oder neu baue? Wo sind denn Stolperfallen oder Fehlerquellen deiner Erfahrung nach?
Also das größte Risiko ist auch da eben wieder, wenn man die Beschäftigten nicht früh genug eingebunden hat. Wenn man sich die Gesetzeslage anschaut, kann man zwar sagen, dass jetzt irgendwie nach Paragraph 90 vom Betriebsverfassungsgesetz der Betriebsrat zwar erstmal nur Unterrichtungs- und Beratungsrecht hat, also noch kein Mitbestimmungsrecht bei der Änderung und bei der Planung von Um- und Erweiterungsbauten. Allerdings gibt es in einem nächsten Schritt im Paragraph 91 dann wieder Mitbestimmungsrechte. Und die greifen dann, wenn der Betriebsrat eben Widerspruch gegen menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes einlegt. Bedeutet, erst dann, wenn Gestaltung vielleicht schon vorangeschritten ist, wird dem Betriebsrat rechtlich ein größeres Mitbestimmungs- und nicht nur Beratungsrecht eingebaut. Diese Vorgehensweise ist aber ja jetzt für keine Seite befriedigend. Weder für den Arbeitgeber, der vielleicht schon viel Zeit und Energie in die Planung investiert hat, noch für den Betriebsrat, der erst einmal abwarten muss, bis das erste Planungskonzept vorgelegt wird. Bedeutet auch hier ein großer Appell daran, die Interessensvertretung frühzeitig einzubeziehen und denen auch über das, was die Gesetzeslage vielleicht verlangt, Einblick und Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen, um im Sinne des Betriebsrats, im Sinne des Arbeitsschutzes, Gesundheitsschutzes und im Sinne der Beschäftigten gemeinsame Lösungen zu finden.
Fania, was sind denn gerade Trends, die wir sehen? Also der große Trend ist ja die Renaissance des Büros, das hatten wir ja ganz am Anfang schon. Und kannst du aus deiner Arbeit erzählen, was gerade so gestalterische Trends zum Beispiel sind?
Es gibt sehr viele Themengebiete. Ich denke, was sehr stark rüberschwappt, gerade jetzt halt eben einfach in diesem deutschen Bereich, ist halt eben dieses Open Space und wie das halt auch gestaltet werden soll. Es geht jetzt halt wirklich tatsächlich nicht mehr um, wie ich eben schon erwähnt habe, Tisch und Stuhl. Und jetzt merkt man aber, da findet jetzt halt eben auch was statt. Also ja, wir brauchen noch nach wie vor Tisch und Stuhl. Aber die Diversität von Arbeitsbereichen, von dem, was man macht, hat sich verändert. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr unbedingt nur Lösungsansatz, wir haben Schreibtisch und Stuhl, sondern wir haben jetzt tatsächlich halt eben auch Bereiche, wo man als Team zusammenarbeiten kann, wo man sich versucht halt eben auch rauszuwinden und fokussierter arbeiten kann. Gerade in so Großraumbüros findet ja dann doch letztendlich sehr viel Lärm statt, je nachdem, wie die Phase ist, ob es morgens früh ist, nach dem Mittagessen. Und all diese Bereiche spielen mit einher, wie man halt eben ein Konzept für einen Raum gestalten kann, gerade wenn es offen ist. Und dann natürlich ein ganz wesentlicher, wo fast jeder mittlerweile heute drüber redet, ist dieses Smart und Connected Thema. Sprich, dass man halt eben Lösungsansätze mittlerweile jetzt nicht nur im Smart-Home-Bereich gestaltet, sondern es geht jetzt tatsächlich auch in die Arbeitswelt hinein.
Und da wird ganz stark darüber diskutiert, was ist sinnhaft und was ist nützlich für die Arbeitsräume, smart zu machen und was kann man integrieren, damit man halt eben ein besseres und effizienteres und zufriedeneres Arbeiten hat.
Was ist denn deine Erfahrung, wie die Mitarbeiter damit umgehen? Sind die schon so weit, dass sie das mitmachen? Und daran anschließend ja auch die Frage, wie start-upig sind wir sozusagen schon? Also inwieweit schwappt vielleicht auch so ein bisschen dieser Startup-Spirit irgendwie in ein normales Büro hinein?
Es gibt so ein paar Zahlen, wie beispielsweise gerade in Deutschland ist es schon so, dass es noch unheimlich viele Einzelbüros, Privatbüros gibt, was sich erstaunlich anhört, weil man hört halt eben mehr in den Medien über Startups spricht, wo es halt eben Open Office ist, Open Collaboration Rooms, wo man zusammenarbeitet und etwas Neues entwickelt. Findet aber noch nicht so ganz hundertprozentig statt in größeren Unternehmen. Und der Einfluss gerade speziell bei Startups ist halt eben schon so, dass Unternehmen erkannt haben, man möchte gerne dieses Mindset, diese Bewegung mit reinbringen in ein Unternehmen. Da hängt es aber einfach davon ab, wie alt dieses Unternehmen ist, was für eine Kultur da herrscht und kann man solche Gedanken, solche Bewegungen mit einbringen. Oftmals ist es noch sehr rastig, könnte man schon fast sagen. Also wenn man gerade... Ja, also es gibt noch relativ viele Reibungspunkte, wo halt eben man sagt, ja okay, jetzt haben wir ein Innovation-Team und wir geben denen jegliche Freiheiten. Das funktioniert aber nicht mit den existierenden Prozessen, die dann damit reinkommen. Das heißt, die Idee ist schon da bei vielen Unternehmen, ja, lass uns doch mal innovativer arbeiten, kreativer arbeiten. Aber dafür braucht man nicht nur Raum, sondern auch Prozesse und Kulturen, die das halt eben fördern. Und sprich, wir haben ja gerade eben auch erwähnt, was ein wichtiger Aspekt ist, ist halt eben auch das Management, das halt eben diesen Freiraum und diese Kreativität zulässt. Der andere Aspekt, den du ja auch teilweise erwähnt hast, jetzt wollen Mitarbeiter das, sind sie bereit dafür? Das kommt drauf an, je nachdem, wie lange man teilweise in dem Unternehmen gewesen ist oder schon ist. Teilweise hat es auch was mit Generation zu tun, je nachdem, was man auch zu Hause erlebt, welche Technologien man zu Hause erlebt, hat man eine gewisse Erwartungshaltung, dass diese dann halt eben auch am Arbeitsplatz stattfindet.
Katharina, ich würde mit dir nochmal gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Also wir haben es ja schon gehabt über Arbeitsschutzregelungen. Wenn wir nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, wo sind denn vielleicht noch Lücken auch in der Gesetzgebung oder wo haben wir vielleicht noch so blinde Flecken, also zum Beispiel das Thema mobiles Arbeiten?
Ja, in Zukunft wird sicherlich dem Betriebsrat und auch der Mitbestimmung, den Gewerkschaften eine immer größere Rolle zukommen. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Arbeitswelt verändert, dann sehen wir, dass ganz viele Akteure eigentlich noch nicht wissen, welche sozialen Veränderungen dieser technologische Wandel eigentlich nach sich zieht. Ich würde mal sagen, diese Offenheit führt dazu, dass wir eigentlich ein Momentum, eine Offenheit für mehr Mitbestimmung und mehr Partizipation von Betriebsrat, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bekommen können. Natürlich nur dann, wenn diese offenen Räume jetzt auch von Mitbestimmungsstrukturen aufgegriffen und besetzt werden. Mobiles Arbeiten ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie Betriebsräte versuchen müssen, Ungeregeltes zu regeln. Immer wieder erleben wir, dass die Realität Mitbestimmungsstrukturen überholt. Wir erleben, dass sich Arbeitsformen schneller wandeln, als bisherige Mitbestimmungsstrukturen das vorgesehen haben. Und deswegen existieren Absprachen zwischen Beschäftigten und Führungskräften, die ganz individuell getroffen wurden und die ohne Beteiligung von kollektiver Interessensvertretung getroffen wurden. Gleichzeitig müssen Betriebsräte allerdings in genau dieses Ungeregelte hineinstoßen und die Graubereiche aufdecken und klar machen, wie weit wollen wir gehen als Betriebsrat, als kollektive Interessensvertretung, welche Regelungen wollen wir schaffen, um sie der Willkürlichkeit der Arbeitgeberseite zu entziehen und transparent zu machen. Transparent für beide Seiten, muss man sagen. Transparent für die Führungskräfte, aber natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja alle von den Regelungen profitieren wollen, die aber auch alle gleichermaßen geschützt werden wollen in ihren arbeitsrechtlichen Bedürfnissen.
Man kann es nicht hören, aber Vanja nickt die ganze Zeit. Und ich finde auch, dass es ein ganz wunderbares Schlusswort ist, weil es geht genau darum, dass wir diese Räume, die neues Arbeiten eröffnet, und wir haben jetzt über die ganz konkreten Arbeitsräume heute gesprochen, aber generell sind es ja auch ganz andere Räume, die da eröffnet werden, dass wir einfach in diese Räume reingehen und die gemeinsam gestalten, weil anders kann es sowieso nicht funktionieren. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Das waren Vanja Misic von Steelcase und Katharina Oerder vom MIT-Institut. Mit den beiden habe ich über das Büro der Zukunft gesprochen und da kommt man auch ganz automatisch dann auf das Thema Mitbestimmung und Partizipation. Danke, dass ihr hier wart bei mir.
Vielen Dank.
Danke.